Einigkeit Jesu mit dem Heiligen Geist. Die Geistempfängnis Marias und Geisttaufe Jesu. Gemäß der Davar-Übersetzung, er wurde der Sohn aus dem Heiligen Geist des Gottvaters. Der Geist zeugte ihn mittels der Kraft des Höchsten in die Maria hinein, was zeigt, dass Gott der Vater Jesu ist. Matthäus 1, 20. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Solange der Sohn als Mensch auf Erden lebte, war ihm der auf Maria kommende Geist übergeordnet. Diese relativ höhere Einstufung des Gottgeistes kommt auch darin zum Ausdruck, dass ein gegen ihn geführtes Wort im Unterschied zu einer Lästerung des Gottsohnes weder im jetzigen noch im künftigen Äon verziehen wird. Dadurch, dass Gott seine zweite Wesenshälfte, Gottgeist, auf den Mensch gewordenen Gottsohn hinabschickte, bezeugte er seine schon immer vorhandene Vaterschaft Jesus gegenüber und verherrlichte ihn vor der Welt. Lukas 3, 22. Und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg, und eine Stimme aus dem Himmel kam: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Im Buch Jesaja nennt Christus den Zweck seiner Geistsalbung. Jesaja 61, 1. Der Geist des Herrn, Herrn, ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Ab dem Zeitpunkt der Taufe Jesu wohnte der Vater mittels seines Geistes bleibend im Sohn und konnte in ihm von den Menschen wahrgenommen werden. Der Geist stellt die wesenhafte Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus dar. Johannes 1, 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die biblisch bezeugte Göttlichkeit des Geistgesalbten. Diese Einheit des Sohnes mit dem Geist des Vaters wurde bereits vor der Inkarnation Jesu prophezeit, denn sie ist ein Ausdruck der Göttlichkeit des Messias, das heißt des von Gott Gesalbten. Manfred Macher schreibt in Jesus Christus, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, Folgendes: Sowohl Messias als Christus bedeuten der Gesalbte. Im Alten Testament wurden Propheten, Priester und Könige mit Öl gesalbt. Das Öl war ein Sinnbild für den Heiligen Geist. Durch diese Salbung wurden sie in ihr Amt eingesetzt und dafür ausgerüstet. Christus wurde mit dem Heiligen Geist gesalbt, damit er das dreifache Amt des Propheten, des Priesters und des Königs ausüben konnte. Geschichtlich fand diese Salbung statt, als er durch den Heiligen Geist empfangen wurde, sowie bei seiner Taufe. Gemäß Kolosser 3, 24 ist Jesus der mit dem Geist Gottes gesalbte Yahweh Messias, das heißt der gesalbte Kyrios und Gott. Kolosser 3, 24. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Manfred Macher ergänzt: Der ganze Brief betont die Größe des Christus als Objekt unseres Glaubens, als innewohnender Herr durch unsere Aufnahme, unser Mitsterben und unser Mitauferwecktsein. Durch den ganzen Brief zeigt Paulus, dass mit dem Namen Christus ein Geheimnis verbunden ist, das uns geoffenbart ist. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. In Jesaja 11, 1 und 2 wird die enge Verbindung Jesu mit dem Heiligen Geist folgendermaßen bezeugt und von Petrus in Matthäus 16, 16 und 17 bestätigt. Jesaja 11, 1 und 2. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Matthäus 16, 16 und 17. Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Die Glückseligkeit besteht nicht darin, dass Petrus aus eigener Schriftforschung und Abwägung zu dieser Erkenntnis gekommen wäre, sondern weil Gott es ihm offenbart hatte. Der in Sacharja 4,14 Herr der ganzen Erde genannte siebenarmige Leuchter, die Menora, ist ein Bild des mit dem siebenfach aufgeteilten Geist gefüllten Sohnes Gottes. Offenbarung 1, 4. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Offenbarung 3, 1a. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Offenbarung 5, 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Dies sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. In Jesus wohnt das wesenhafte Freudenöl des Vaters. Der Geist des Sohnes und des Vaters ist derselbe Geist. Die Einheit des Gesalbten mit dem Heiligen Geist ist so groß, dass Gottes Geist auch als der Geist des Sohnes bezeichnet wird. Römer 8, 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Galater 4, 6. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft: Abba, Vater. Der Geist der wesenhaften Wahrheit, also der Geist des Gottvaters, ist deshalb mit dem Geist des Gottsohnes identisch, weil Vater und Sohn zusammen mit ihm eine Dreieinigkeit bilden. Wenn Jesus nicht Gott wäre, machte Römer 8,9 keinen Sinn, denn Gott ist Geist. Johannes 4, 23 und 24. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn Geist und Wahrheit anbeten. Wer die Trinität Gottes bejaht, versteht, warum Christus in uns wohnt, wenn wir seinen Geist, welcher auch der Geist des Vaters ist, in uns tragen. Denn offenbar sind die drei Hypostasen Gottes wesenseins. In der heiligen Dreieinigkeit ist die Anwesenheit des unseren menschlichen Geist belebenden Geistes, des Vaters, nichts anderes als das Wohnen des Sohnes und des Vaters in uns. Römer 8, 9-11. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Auch gemäß Apostelgeschichte 16, 6 und 7 ist der Heilige Geist des Vaters der Geist Jesu. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Die Einigkeit Jesu durch seine Subordination dem Geist gegenüber. Der aus dem Gottvater stammende Geist leitet den Sohn im Willen Gottes und bevollmächtigt ihn, seine Absichten auszuführen. Matthäus 4, 1. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. In Markus 1, 12 steht wörtlich geschrieben, dass der Geist Gottes Jesus in die Wüste hinaustrieb, was auf die vollkommene Einheit ihres Wollens und Tuns hinweist. Denn als ein aus dem Geist gezeugter ist Jesus Geist. Das heißt, er ist eins mit dem Geist Gottes. Johannes 3, 6. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Der Herr wurde durch den äonischen, das heißt verheimlichten, Geist des Gottvaters auf Golgatha dargebracht. Dieser führte ihn bis hinauf auf das Kreuz. Hierin zeigt sich die unbedingte und vollkommene Einheit des Sohnes mit dem Geist und dem Vater. Hebräer 9, 14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Zu beachten ist, dass sich der Sohn selbst darbrachte und gleichzeitig durch den Geist Gottes für den Vater als ein Opfer dargebracht wurde, was nur möglich ist, weil er ein Teil der Trinität ist. Zwar wurde zum Beispiel auch dem Apostel Paulus gezeigt, welchen Weg der Tiefe er zu gehen hatte, aber allein Jesus erfüllte den Willen des Gottvaters vollständig. Die Herrlichkeit des Sohnes und des Vaters ist dieselbe Herrlichkeit. Schließlich ließ die Herrlichkeit des Vaters, das heißt der Geist des Lebens, den Sohn Gottes aus den Toten auferstehen. Römer 6, 4. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Obwohl der Heilige Geist Jesus übergeordnet ist, stellt er dennoch nicht sein Haupt dar. Er übt für ihn eher eine mütterliche Mittlerfunktion zum Gottvater aus. Da er sich ebenso wie Jesus dem Vater unterordnet, befolgt er dessen Willen und verherrlicht den Sohn, sodass dieser wiederum den Vater verherrlichen kann, was ebenfalls durch den vermittelnden Geist geschieht. Wir sehen also auch hier einen logischen Kreisschluss des Handelns innerhalb des dreieinigen Gottes. Gott verherrlicht mittels Gott Gott, um von Gott mittels Gott verherrlicht zu werden. Wenn Gegner der Trinität behaupten, bei Jahwe müsse es sich in Jesaja 42,8 zwangsläufig um den Vater handeln, weil dieser keinem anderen seine Herrlichkeit gebe, ist das schlicht und einfach irreführend, denn die Herrlichkeit des Sohnes ist die Herrlichkeit des himmlischen Vaters, die er von ihm bereits in seiner göttlichen Präexistenz empfangen hat. Johannes 17,5. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Johannes 17,24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gemäß Lukas 9,26 handelt es sich bei der Herrlichkeit des Sohnes um dieselbe Herrlichkeit wie die des Gottvaters. Diese Zusammenhänge zeigen, dass die Herrlichkeit des trinitarischen Gottes tatsächlich niemandem anderen gegeben wird als ihm selbst, dem Gottvater, dem Gottsohn und dem Gott Heiliger Geist. Lukas 9,26. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott, denn er ist Jahwe der Herrlichkeit. Psalm 24,7. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Psalm 24,10. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen, er ist der König der Herrlichkeit. 1. Korinther 2,8. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt, denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Jakobus 2,1. Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Die Einigkeit Jesu durch die Subordination des Geistes ihm gegenüber. Der Vater salbte den von ihm Ersehenen in einem vollen Maß. Die gesamte wesenhafte göttliche Vervollständigung wohnte im Sohn, sodass sich der Geist stets auf Jesus ausrichtete. Diese Orientierung ist wechselseitig. Denn der Geist des Vaters lässt sich auch vom Sohn gebrauchen. Jesus frohlockt in ihm und setzt ihn zur Taufe der Gläubigen ein. Johannes 1,33. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. In seiner Rede gibt Jesus den lebenmachenden Geist des Lebens an seine Hörer weiter, damit sie durch ihn befreit werden. Römer 8,2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus, Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Als Jesus als Mensch lebte, übertrug er den Geist als eine Substanz, das heißt als die höchste Energie Gottes auf andere Menschen. Im Willen des Vaters strömte die Geistkraft Jesu manchmal selbstständig aus seinem Leib heraus und erfüllte gläubige Menschen. Lukas 8, 46. Jesus aber sprach: Es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Eine Wesenssubstanz wird biblisch in ihrem spezifischen Leib vermittelt. Letztere ist zum Beispiel bei der Seele das Blut, in welchem sie wohnt. Die Geistkraft Gottes fließt hingegen im Hauch, im Wort oder in einer Ölsalbung auf den Menschen über. Sie ist nicht mit dem Heiligen Geist identisch, denn dieser ist eine Person, nicht nur eine Substanz Gottes. Er vermittelt seine eigene Kraft, ist aber weit mehr als nur sie allein. Warum der Geist vom Vater und vom Sohn ausgeht. Nachdem Jesus im Himmel durch Gott verherrlicht worden war und von ihm den Beiseiterufer empfangen hatte, sandte der Vater den Geist im Namen des Sohnes hinab. Das heißt, Jesus reichte ihn von oben aus an seine Leibesglieder weiter, sodass die Gottheit in ihrem Geist auf Erden präsent wurde. Der Glaubensstreit der Westkirche mit den Vertretern der Ostkirche über den unter anderem von Augustinus verfochtenen Zusatz zum Glaubensbekenntnis des Konzils von Konstantinopel, der Heilige Geist sei nicht allein aus dem Vater, sondern auch vom Sohn hervorgegangen und damit die große Spaltung der Gesamtkirche, hätte vermieden werden können. Wäre den Theologen damals klar gewesen, dass der Vater seinen Geist an den Sohn gab, damit dieser ihn an die Gläubigen übermitteln konnte. Sowohl das orthodoxe Glaubenszeugnis als auch das Bekenntnis von Toledo waren also richtig. Der Geist ging allein vom Vater aus. Dennoch konnte ihn auch der Sohn entsenden, nachdem er ihn von Gott erhalten hatte. Er ging also indirekt auch von Jesus aus, zumal der Geist des Vaters, gemäß Römer 8,9 und Galater 4,6, der Geist des Sohnes ist. All diese Dinge geschahen und geschehen in der absoluten Einheit des Sohnes mit dem Geist des Vaters, was die Dreieinigkeit Gottes belegt. Unsere Einigkeit mit Gott im Unterschied zur trinitären Einigkeit Gottes. Gegner der Dreieinigkeit Gottes halten ihren Vertretern vor, die Einheit der Gläubigen mit dem Geist, Sohn und Vater beweise, dass auch die Verbundenheit Jesu mit Gott nicht zwangsläufig bedeute, der Sohn sei Gott oder ein Teil Gottes. Denn ansonsten wären die Nachfolger Jesu ebenfalls Gott, was, so die Kritiker, natürlich eine unsinnige Behauptung sei. Hierzu führen die Antitrinitarier unter anderem Johannes 17, 20 bis 23 an. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Die Leugner der Dreieinigkeit irren, denn Jesus ist der Schöpfer der Welt, das heißt, er wurde nicht durch seine Geburt in Bethlehem oder infolge des auf ihn herabgestiegenen Geistes bei seiner Taufe zum Sohn Gottes gemacht. Das ist eine gnostische und anthroposophische Irrlehre, sondern er war es immer schon. Wir hingegen sind Geschöpfe und erlangen erst im Glauben an den Namen Jesus Christus die Kindschaft Gottes. Natürlich geht es bei diesem Kind-Vater-Verhältnis um die Kindschaft dem Gott-Vater gegenüber und nur indirekt um unsere Zugehörigkeit zum trinitarischen Gesamtgott. Johannes 1,12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Im Unterschied zum Sohn besitzen wir keine präexistenzielle Göttlichkeit. Weil wir kein Teil der Trinität des Sohnes, des Vaters und des Heiligen Geistes waren, kann unsere von Jesus erbetene Einheit mit Gott nicht mit der heiligen Dreieinigkeit gleichgesetzt werden. Obwohl das wesenhafte Wort Jesus Christus samt dem Geist des Vaters in uns wohnt, sind wir nicht Gott. Es ist absurd zu behaupten, die Einheit des Sohnes und des Geistes mit dem Vater sei deshalb kein Beweis der göttlichen Trinität, weil auch wir Menschen im Glauben mit Gott eins seien. Hier verbirgt sich ein listiges Strohmann-Argument der Leugner der Dreieinigkeit Gottes. Wie bereits im Abschnitt die Einigkeit Jesu mit dem Vater erklärt, machen sowohl der Gottgeist als auch der Gottsohn keinen Gebrauch von der bestehenden Freiheit ihres eigenen Willens, wenn diese Eigenständigkeit bedeutete, sich gegen die Absicht des Gottvaters zu entscheiden. Ohne eine einzige Ausnahme unterstellen sie sich dem Willen des Gottvaters. Obwohl sie unabhängige Personen sind, tun sie ihn immer freiwillig und bilden deshalb mit ihrem Haupt eine einzige Gottheit. Es existiert aber kein Mensch und auch kein noch so frommer und vorbildlicher, der eine solch vollkommene Übereinstimmung seines Denkens und Handelns mit dem Willen Gottes vorweisen kann. Wegen dieses Mangels an Einheit kann niemand für sich in Anspruch nehmen, ein Teil der göttlichen Einheit zu sein, wie sie bereits vor der Schöpfung bestanden hat, momentan existiert und bis zur Rückkehr der Schöpfung zu Gott vorhanden sein wird. Weil wir Menschen in unzähligen Fällen in unserem Tun von Gottes Willen abweichen, könnten wir höchstens den Stand irgendwelcher Elohim-Engel erlangen, niemals aber in die Dreieinigkeit Gottes aufgenommen werden. Auch deshalb ist das Argument der Antitrinitarier falsch. Der Geist und der Sohn bildeten mit dem Vater keine göttliche Wesenseinheit. Denn sowohl Jesus als auch die zweite Wesenshälfte Gottes sind in einer solch vollkommenen Weise überein mit ihm, wie wir es uns nicht einmal vorzustellen vermögen. Gleichwohl bleibt das von Jesus in Johannes 17, 20-23 vom Vater erbetene Ziel der Einheit aller Gläubigen mit dem dreieinigen Gott bestehen. Diese Verse bieten jedoch kein logisches Argument, das gegen die Trinität angeführt werden kann.